Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Geben kann, auch wenn ich mir das immer gewünscht habe. Als ich Kind war, hatte ich einen anderen Namen dafür. Einen, der viel greifbarer ist und es vielleicht besser beschreibt. Ich nannte es Gedankengewitter und meinte damit diese Bilder, die aus dem Nichts kommen und in meinem Kopf leuchten wie eine Kaskade von grell aufzuckenden Blitzen. Sie überfallen mich, seit ich denken kann. Ich kann mich nicht an eine Zeit ohne sie erinnern. Sie waren einfach schon immer da. Daher dachte ich erst, dass jeder sie hätte, dass sie etwas ganz Selbstverständliches wären und dass alle anderen auch von ihnen geflutet würden. Kennt ihr das auch? Fragte ich. Du siehst jemanden die Treppe hinunterstürzen und gleich darauf passiert es wirklich. Du weißt, dass das Fenster aufspringen wird und die Katze hereinkommt. Du weißt, dass Lilly gleich vom Stuhl fallen und den Arm in einer Schlinge tragen wird. Kennt ihr das auch? Aber statt Zustimmung zu ernten, blickte ich nur in erstaunte Gesichter. Keiner außer mir sah solche Bilder. Niemand konnte das, was ich konnte. Und so hörte ich auf zu fragen. Denn jede meiner Fragen zog diesen speziellen Blick auf sich. Unglauben war darin, Verwirrung, aber auch Angst. Ich spürte, wie die anderen vor mir zurückwichen und es tat mir weh. Ich wollte nicht, dass man mich so ansah. Ich wollte nicht, dass man über mich tuschelte und mich für verrückt hielt. Ich wollte nicht Gegenstand von Spekulationen sein. Ich wollte genauso sein wie alle anderen. Tief in mir spürte ich aber, dass ich nie so sein würde. Denn da war die Gabe, die mich von den anderen trennte und einsam machte. Wem soll ich von dem Gewitter erzählen? Wer sollte diese Bilder verstehen? Ich hatte noch nie jemand getroffen, der so war wie ich, und daher fühlte ich mich auf eine seltsame Art heimatlos, obwohl ich damals noch ein Zuhause hatte. So lernte ich das, was ich sah, für mich zu behalten. Und schließlich gelang es mir, die Bilder nicht nur vor den anderen zu verbergen, sondern sogar vor mir selbst zu tun, als würde es sie gar nicht geben. Ich beschloss, sie zu ignorieren und hoffte, sie so aus meinem Leben zu verbannen. Eine Zeit lang schien das ganz gut zu funktionieren, denn je älter ich wurde, desto mehr Zeit verging zwischen den Gedankengewittern. Manchmal ließ mich die Gabe sogar monatelang in Ruhe und wiegte mich in der trügerischen Sicherheit, sie wäre für immer aus meinem Leben verschwunden. Doch sie kam wieder. Dabei zeigte sie sich ganz unterschiedlich. Oft war es nur ein kleines Aufblitzen, ein Bild, das in hoher Geschwindigkeit durch meinen Kopf zog, wie ein Luftzug. Kaum festzuhalten, eine flüchtige Erinnerung an das, was sein wird. Ich holte das Essen in einer Kantine und sah, wie hinter mir der Mann gleich sein Tablett fallen lassen würde. Ich sah eine alte Frau im Park und wusste, dass sie gleich einen Fahrradfahrer mit einem Stock bedrohen würde. Die Bilder schossen mir durch den Kopf. Sie waren nichts Besonderes, keine spektakulären Ereignisse. Sie waren nur winzige Risse in der Zeit, durch die ich schauen konnte. Manchmal entfaltete sich aber auch eine ganze Szene. Ich hörte, was die Menschen sprachen und fühlte ihre Gefühle, so als würde ich im Kino sitzen und mir einen Film ansehen. Ich verstand nie, warum sich die Gabe einmal so beiläufig zeigte und ein andermal so bedeutsam. Irgendwann glaubte ich, dass es vielleicht nichts mit mir zu tun hatte und dass ich nur ein Medium war, wie eine Hülle, durch das irgendeine unverständliche Kraft floss, mal stärker, mal schwächer, gerade wie es ihr beliebte. Diese Kraft spielte mit mir. Ich konnte mir die Bilder weder herbeiwünschen noch darum bitten, dass sie verschwanden. Es gab nichts, womit ich diese Kraft steuern konnte. Ich war ihr einfach ausgeliefert. Alles, was ich konnte, war warten, bis das Gewitter vorbeiziehen würde und versuchen, die Bilder, die ich von der Zukunft sah, zu verstehen. Ich wusste, dass ich ein Puzzlestück der Zeit, das mir gezeigt wurde, erst später würde einordnen können. In der Zwischenzeit blieb es in meinem Kopf wie ein Fragezeichen. Meine Geschichte beginnt vor einem Jahr. Genauer gesagt an einem heißen Donnerstag im August in der ersten Woche der Semesterferien. An diesem Tag hatte ich zum ersten Mal seit langem wieder eine Vision. Sie kam mit ungewöhnlicher Heftigkeit und zeigte mir etwas, das ich nie hätte sehen sollen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Gabe ausgerechnet an diesem Tag wiederkommen würde. Nichts deutete darauf hin, wobei... Ich erinnere mich an ein Flimmern vor den Augen, kurz nach dem Aufstehen. Dieses Flimmern rief einen kurzen Schreck in mir hervor, ein leichtes Zusammenzucken und eine Ahnung, dass der Tag nicht so ruhig und still enden würde, wie er begann. Doch ich schluckte dieses plötzliche Unbehagen hinunter, versuchte es zu vergessen und schob die schillernden Dreiecke, die kurz vor meinen Augen aufzuckten, auf die Hitze und auf die Schwüle, die schon am Morgen dieses Tages herrschten. Wir lernen jetzt Celine kennen. Celine wohnt in München, sie wohnt im Olympischen Dorf. Das ist eine Ansiedlung von Hochhäusern. Wir erfahren, dass sie Psychologie studiert. Und wir erfahren auch, dass sie relativ einsam ist, sehr zurückgezogen lebt. Und sie bekommt einen Anruf von ihrer Freundin Pandora, die so ein bisschen zwielichtig und geheimnisvoll ist. Und Pandora arbeitet als Assistentin im Institut für Neuroinformatik und fragt Celine, ob sie Interesse daran hätte, dort ein Praktikum zu machen. Und Celine überlegt sich das und findet es dann ganz interessant und überlegt sich, dass sie sich das gerne mal anschauen würde und fährt dann durch die Stadt. Ich bin der schwülen Treibhausglocke des Olympischen Dorfes glücklich entschlüpft und atme Freiheit ein, auch wenn es nur der Wind aus dem U-Bahn-Schacht ist, der durch das gekippte Fenster über mir zieht. Ich habe es geschafft und bin aus meiner dunklen Höhle herausgekrochen, aber ich frage mich auch, was Pandora vorhat. Je mehr ich über ihr Angebot nachdenke, desto geheimnisvoller klingt es. An der Haltestelle Universität steige ich aus. Selbst unter der Erde ist es warm und dampfig. Ich fahre die Rolltreppen hoch und finde mich in leeren Straßen wieder. Die Luft ist abgestanden und dicht zwischen den Häusern, die Straßen wie ausgestorben. Alles bis auf ein paar verirrte Touristen, die auf ihre Handys starren. Alle sind im Urlaub. Ein südliches Flimmern liegt zwischen den glatten, nach dem Krieg schnell hochgezogenen Häuserfassaden, die Hitze abstrahlen. Ich gehe zweimal an dem Gebäude in der Heisenbergstraße vorbei, da es so unscheinbar wirkt. Erst beim dritten Mal sehe ich das Schild Institut für Neuroinformatik neben der Eingangstür aus geriffeltem Glas. Das Haus sieht anders aus als bei Google Maps. Kleiner. Alles ist nüchtern und zweckmäßig. Eine Fassade aus verwaschenem Minzgrün. Darin dunkle Fenstervierecke, die meisten ohne Vorhang. Ein paar Fahrräder lehnen gegen die Mauer. Ich überlege mir, ob eins davon Pandora gehört, aber ich habe sie noch nie mit einem gesehen. Innen ist es angenehm kühl. Ich laufe über den Linoleumboden zu einem Glaskasten, hinter dem eine ältere Frau sitzt und mich misstrauisch mustert. Sie hat einen weißen Haaransatz unter den rostroten Haaren und trägt bunte Sportklamotten, ein giftgrünes T-Shirt unter einer ärmellosen lila Jacke, als wäre sie gerade auf dem Weg zu ihrer Jogginggruppe. Wo wollen Sie hin? Ich habe einen Termin bei... In diesem Moment fällt mir ein, dass ich noch nicht mal Pandoras Nachnamen weiß. Pandora, was bin ich für ein Idiot? Also sie arbeitet bei Professor Hector. Es geht um einen Praktikumsplatz. Hector, er hieß doch Hector, oder? Die Frau mustert mich kurz, ein scharfer, durchdringender Blick, der bewirkt, dass mein rechtes Augenlid zu zucken beginnt. Ich bin der Eindringling, wahrscheinlich die einzige Fremde heute und ich bedeute Arbeit. Sie seufzt, telefoniert, winkt mich dann zu sich in ihren Glaskasten hinein und bedeutet mir, auf dem Stuhl neben der Tür zu warten. Frau Kepler kommt gleich zu Ihnen. Kepler. Pandora heißt Kepler mit Nachnamen. Ich sauge die Neuigkeit auf wie ein Schwamm und spüre zugleich den faden Geschmack der Enttäuschung. Pandora hat gerade eines ihrer Geheimnisse verloren. Ich setze mich auf einen zerkratzten Plastikstuhl und schlage die Beine übereinander. Es ist still in dem Zimmer, bis auf das Klappern der Computertastatur. Ich starre auf ein Regal mit Aktenordnern und ein paar zerlesenen Büchern, die darüber gestapelt sind. Darüber hängen Todesanzeigen mit schwarzen Rändern. Plötzlich und unerwartet verstarb. Es sind mehrere Anzeigen überall, mit weißen Reißzwecken in das Styropor gebohrt, direkt neben Schichtplänen und Postkarten mit Strandmotiven. Ich zähle 5 insgesamt. Es scheinen alles ehemalige Mitarbeiter zu sein. Ich sehe in viele alte Gesichter. Nach einem langen und erfüllten Leben steht unter dem Bild einer alten Frau. Auf einem einzigen Bild aber ist ein junger Mensch zu sehen. Ein tragischer Todesfall. Es ist das Bild eines jungen Mannes mit kurzen braunen Haaren, die sich an den Seiten schon lichten. Sein Blick ist melancholisch, so als würde er bereits etwas von dem nahenden Unheil ahnen. Ich zwinge mich, nicht weiter hinzusehen. Sein Gesicht macht mich nervös. Durch das Fenster sehe ich draußen Passanten vorbeigehen. Die Sonne sticht vom Himmel und gibt allen scharfe Kontraste. Schatten tanzen auf dem Boden und mit einem Mal fühle ich mich schläfrig. Psst! Ein scharfes Geräusch durchschneidet die Stille. Ich zucke zusammen und sehe mich um. Dann, nach einer Weile begreife ich, die Frau am Empfang hat es von sich gegeben. Sie wollen hier arbeiten, oder? Ich nicke. Im Bereich von Frau Kepler? Ja, sie hat mich gefragt, ob ich dort ein Praktikum machen sollte. So. Sie blickt sich kurz um, als gäbe es noch andere Menschen im Raum oder zumindest Mithörer. Dann schließt sie die Tür. Brauchen Sie das Geld? Nein, ich habe mir eigentlich über die Bezahlung noch gar keine Gedanken gemacht. Gut, hören Sie zu. Sie sollten ein paar Dinge wissen, bevor Sie zusagen. Ihre Augen fixieren mich. Sie sind wasserblau, sehr hell und das Weiße in Ihren Augen ist leicht gelblich. Das, was ich Ihnen sage, sage ich Ihnen nur, weil Sie auf mich ganz sympathisch wirken. Ich denke, es ist meine Pflicht, Sie zu warnen. Ihre Pflicht? Mein rechtes Augenlid zuckt immer noch. Es ist unangenehm, etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe. Das Augenlid flattert vor sich hin und sie mustert mich mit besorgtem Blick. Sie dürfen in Frau Keplers Abteilung niemand trauen, hören Sie? Niemanden. Ihre Unterlippe zittert. Okay, sage ich und umklammere meine Tasche und wünschte mir, die Frau würde wieder weggehen. Nein, sie kommt eher näher. Sie werden freundlich zu Ihnen sein, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Hier hat jeder seine Interessen. Sie macht eine kleine Kunstpause, um die Wörter besser wirken zu lassen. Sie können jetzt noch zurück. Ich schüttle den Kopf. Wohin? Raus hier. Sie deutet durch die Scheibe nach draußen auf die heiße Straße. Weg von hier, dorthin, von wo auch immer Sie hergekommen sind. Ich denke an die Fahrt mit der U-Bahn, an den Weg durch das Dorf, an die stillen Bungalows, an die gelben Jalousien, alles rückwärts. Ich kann nicht zurück, sag ich. Mein Mund ist trocken und ich wünschte mir, ich wäre woanders. Sie geht zurück hinter ihren Schreibtisch, seufzt und setzt sich wieder an den Computer. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Na dann, passen Sie wenigstens gut auf sich auf. Danke, sag ich, weil mir nichts anderes einfällt. Sie fixiert mich kurz und dann lässt sie den Kopf sinken. Aber wenn Sie schon nicht auf mich hören wollen, dann sagen Sie bitte keinem, was ich mit Ihnen besprochen habe. Ich schüttle den Kopf. Keine Angst, ich werde es für mich behalten. Sie seufzt, dreht sich zu ihrem Computer und beginnt wieder zu schreiben. Tastengeklapper füllt den Raum. Es dauert nicht lange und die Tür wird aufgerissen und Pandora stiefelt herein. Sie trägt tatsächlich Stiefel, geschnürte Stiefel zu engen Jeans und ein langärmliches Holzfällerhemd. Sie sieht anders aus, als ich sie in Erinnerung habe. Älter und irgendwie professioneller. Sie umarmt mich nicht, vermutlich weil die Frau vom Empfang uns sieht. Die tut so, als würde sie schreiben, aber ich spüre, dass sie uns beobachtet. Gut, dass du hier bist, sagt Pandora. Sie lächelt mich an, aber ich habe trotzdem das plötzliche und schmerzhafte Gefühl, dass sich eine Glasscheibe zwischen uns geschoben hat und ich weiß noch nicht mal warum. Wir gehen einen langen Gang entlang und unsere Schritte hallen auf dem Linoleumboden. Das heißt, Pandoras Stiefelabsätze knallen wie Peitschenhiebe, während meine Turnschuhe daneben fast kein Geräusch verursachen. Das Institut ist innen viel größer und moderner, als man von der schlichten Fassade her schließen könnte. Von den frisch gestrichenen weißen Wänden stehen Wasserspender. Es gibt riesige Touchscreens mit Ankündigungen, Glastüren geben den Blick auf Labore frei, in denen große Rechner stehen. Ich denke an mein Institut, das der Psychologen mit seinen staubigen Fluren, den mit unzähligen Zetteln bedeckten Pinnwänden und den veralteten Rechnern mit den verschmutzten, klapprigen Tastaturen und fühle mich wie aus dem letzten Jahrhundert. Uns kommen nur wenige Leute entgegen, meistens Jungs. Sie grüßen Pandora und mustern mich. Ich nicke zaghaft und weiß immer noch nicht, was ich eigentlich hier soll. Pandora neben mir schwimmt durch die Gänge wie ein Fisch im Wasser und ich bin die zappelnde Kaulquappe daneben. Hector kann dich jetzt nicht empfangen. Er ist auf einem Kongress in Glasgow. Das heißt, dass ich dich heute einführen muss. Ihre Stimme klingt sehr geschäftsmäßig. Was für ein Pech, sag ich und versuche mir meine Würde mit einem Schuss Ironie zu bewahren. Doch Pandora lächelt nicht. Ich warte auf ein Signal, ein Blinzeln, ein Zwinkern, ein Zeichen der alten Komplizenschaft. Wie viele Leute arbeiten hier, will ich schließlich wissen. Gute Frage. Ihre Mundwinkel zucken nach oben und hinter ihrem verschlossenen Gesicht blitzt zu meiner großen Erleichterung ihre alte Ironie hervor. Wir sind vielleicht 50 Leute, die hier wirklich arbeiten. Die anderen, die du ab und zu auf dem Weg zum nächsten Kaffeeautomaten sehen wirst, sitzen in der Verwaltung. Verstehe, sage ich. Und wozu sind die dann hier? Keine Ahnung. Vermutlich, um uns an unsere Sterblichkeit zu erinnern. Deshalb also die Todesanzeigen? Todesanzeigen? Pandora stoppt. Irgendwas hat sie aus dem Konzept gebracht. Da waren eben welche in dem Büro, sage ich. Pandora sieht mich nicht an. Ihr Blick ist gerade ausgerichtet, aber sie geht ein bisschen schneller. Oder kommt es mir nur so vor? Sie ist ein bisschen irre, weißt du, war zu lange im öffentlichen Dienst. Du hast sicher auch schon ihre Warnung erhalten. Warnung? Ich werde rot. Ich weiß, du darfst es niemand erzählen. Ich sage Ihnen das nur, weil ich Sie sympathisch finde. Pandora ahmt die Stimme nach, dann sieht sie mich kurz an und grinst. Trauen Sie keinem hier. Ah, sie sagt das allen Neuen. Pandora lächelt nachsichtig. Ich merke, wie sich Erleichterung, aber auch, ja, seltsam Enttäuschung in mir ausbreiten. Ich war also nicht auserwählt und anscheinend auch nicht besonders sympathisch. Jedenfalls nicht mehr als die anderen auch. Pandora klopft mir gönnerhaft auf die Schulter. Du findest sicher irgendeinen psychologischen Fachausdruck dafür, oder? Ich denke kurz nach, aber mir fällt nichts ein, außer dass Pandora mich vielleicht überschätzt und von meinem lockeren Mundwerk auf meine spärlichen Fachkenntnisse geschlossen hat und mir deshalb den Job besorgt hat. Vielleicht sollte ich gleich wieder kehrt machen. Ich könnte mich immer noch umdrehen, genauso wie die Frau am Empfang es mir geraten hat. Aber es geht nicht. Wohin soll ich auch zurück? Ich würde aussehen wie ein Feigling und ich hätte Pandoras Zeit verschwendet. Nein, es wäre wirklich zu peinlich. Das alles schießt mir durch den Kopf, während wir die Gänge entlanglaufen, die auf verwirrende Art einander gleichen. Eine Glastür, noch eine weitere. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Und ich weiß, dass ich ohne Pandora nicht mehr zurückfinden könnte. Wieso habe ich mir keinen Faden besorgt und ihn am Glaskasten am Eingang befestigt? Ein unsichtbarer Spinnwebfaden, der mir unauffällig den Weg zum Ausgang zeigt. Und hier hast du mich vorgesehen? Frage ich schließlich. Pandora ist vor einer Tür stehen geblieben. Sie ist diesmal nicht aus Glas. Eine schlichte Kunststofftür mit einem Schild rechts neben dem Türrahmen. 203 Robotik. Was ist das? Frage ich. Pandora lächelt mich kurz an. Den Raum hier nennen wir God's Kitchen. Ich schüttle den Kopf. Was soll das heißen? Naja, sagt Pandora, wir erschaffen hier etwas. Sie klopft, aber es öffnet niemand. Eine Ärgerfalte zieht sich über ihre Stirn. Wo ist er nur, murmelt sie. Ich habe Kim gesagt, dass er hier sein soll, wenn du kommst. Die Worte sind nicht für mich bestimmt, sie spricht mit sich selbst. Dann kramt sie einen kleinen ovalen Transponder aus ihrer Jeanstasche und hält ihn an das Schild. Die Tür öffnet sich mit einem leichten Klicken. Vor uns liegt ein weißes Zimmer mit zwei weißen, unaufgeräumten Schreibtischen, auf denen sich Stifte, Blöcke, Tablets, Stecker, Kabel, Fernbedienungen und Handys stapeln. Und daneben ist etwas, das ich nicht erkennen kann. Ein ovales Ding. Ein Football? zu dem viele Kabel führen. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding sein könnte, außer nein, das ist zu absurd. Das Fenster hat überraschenderweise einen Vorhang, er ist hellblau und bewegt sich leicht im Durchzug, den wir durch das Öffnen der Tür geschaffen haben. Neben dem Fenster hängt ein Poster, eine Hand, die eine Glaskugel hält und in der sich der Zeichner spiegelt. Ich kenne es, es ist von Escher. In der Kugel spiegelt sich aber nicht Escher, sondern ein Junge. Pandora? Wir drehen uns um. Im Gang steht ein Mann. Er hat einen gepflegten Vollbart und trägt das gleiche Holzfällerhemd wie Pandora. Nein, seins ist gelbgrün. Kannst du mal kommen? Jetzt ist ganz schlecht, Philipp. Pandora wirft mir einen Blick zu. Wir haben aber ein Problem mit dem Sprachprogramm. Der Mann sieht mich an. Ist das ein Grüßen? Keine Ahnung. Ich murmle ein Hallo und nicke jedenfalls mit dem Kopf. Ich kann hier warten, biete ich an. Pandora seufzt entschuldigend. Ich bin gleich wieder da, okay? Ich nicke und setze mich auf den Drehstuhl neben dem Schreibtisch. Draußen hallen Schritte. Ich will es nicht zugeben, aber ich bin froh, alleine zu sein. Die Sonne leuchtet durch das quadratische Fenster auf die Tischplatte. Wer auch immer hier arbeitet, ich vermute, es ist der Junge in der Kugel, kann wirklich gut zeichnen. Auf den Ausdrucken Blätter mit endlosen Zahlenreihen und Computerbefehlen sind Scribbles, genau wie ich sie mache, wenn ich ein Telefonat führe. Ich zeichne dabei allerdings Blumen und Paisley-Muster. Bei dem Jungen aus der Kugel sind es Drachen in allen Variationen. Fliegende Drachen, Drachen, die ineinander übergehen, Drachen mit Totenköpfen als Muster, Drachen, die sich in Glaskugeln spiegeln, Drachen mit Menschenköpfen. Einer, der Feuer speit, hat unverkennbar Pandoras Gesicht. Ich muss grinsen und überlege mir, ob ich es ihr erzählen werde, beschließe aber erst einmal abzuwarten, welche Art die Beziehung zwischen beiden ist. Mein Blick gleitet über die Drachen und folgt einem Kabel, bis hin zu dem eiförmigen Ding auf dem anderen Schreibtisch. Es liegt in der Mitte neben dem großen Computermonitor. Ich stehe auf, nur um mal zu sehen, was es ist. Ich gehe um den Schreibtisch herum und bleibe in respektvollem Abstand stehen. Ich hatte recht. Es ist ein Kopf. Ein abgetrennter Kopf ohne Haare, mit einer Bajonettschraube am unteren Ende. Mein Herz klopft schnell wie ein Trommelwirbel. Es ist ein Kind, kein echtes Kind, aber ein Roboter. Blass, schmal, die Züge so bleich, die Haut echt und durchscheinend, die Augen geschlossen, lange Wimpern an den Lidern, das Gesicht so unheimlich, weil es so echt ist oder weil es eben nicht echt ist. Ich halte die Luft an. Ich kann nicht anders, ich muss es anfassen. Ich strecke die Hand aus und fahre über die Wangen. Sie sind ganz kühl, nicht unangenehm. Wahrscheinlich ist das Silikon. Dann trete ich einen Schritt vor und nehme den ganzen Kopf in die Hand. Er ist leichter, als ich es erwartet habe. In diesem Moment öffnet das Kind die Augen und lächelt mich an. Ich lasse den Kopf nicht fallen. Nie zuvor habe ich ein ähnliches Gefühl gehabt. Eine Mischung aus Abgestoßenheit und Hingezogenheit. Am äußeren Rand meines Sehfelds kommen plötzlich die Zacken und das Rauschen dringt in meinem Kopf. Und dann bin ich nicht mehr in mir selbst. Das heißt, ich bin nicht mehr im Jetzt. Ich bin am gleichen Ort, aber es ist später. Wie viele Stunden, Tage, Wochen, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls nicht jetzt. Der Raum ist der gleiche. Das Bild an der Wand ist kaum zu erkennen. Es ist dunkel, nur das Licht der Straßenlaternen scheint herein. Die Schreibtischlampe brennt und wirft ihren Lichtkegel auf ein Kind. Ich stehe vor ihm, es ist vielleicht 5 und sitzt auf einem Thron. Es trägt einen auffälligen Schal, silberbestickt mit Perlen darauf, die im Licht leicht aufblitzen. Der Stoff fällt in Falten nach unten. Das Kind hat keine Haare. Ich kann nicht sagen, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Der Thron ist bei genauer Betrachtung nichts als ein Schreibtischstuhl. Zöge man den Schal weg, dann sehe man die Rollen darunter. Und zöge ich die Haut von dem Gesicht, dann käme ein kompliziertes mechanisches System an Drähten und Achsen und Schrauben und Kabeln zum Vorschein. Es ist alles nichts weiter als eine Jahrmarktdarbietung. Ich weiß es. Und trotzdem, einer von uns ist am Ende dieser Nacht tot, sagt das Kind. Es hat eine leise, sympathische Stimme, die so echt klingt. Ich sehe in seine Augen, in diese rätselhaften Augen. Sie sind sehr hell, ein helles Blau, sehr traurig und blicken mich an. Und ich weiß, dahinter sind nur Kameralinsen und dahinter ein Draht, der führt in einen Adapter und der führt in einen Rechner und darin wird mein Gesicht aufgezeichnet. Jedes Zucken meiner Muskeln, alles wird in Sekundenbruchteilen analysiert und ausgewertet und entsprechend dieser Auswertung wird sich das Gesicht des Kindes bewegen. Ich weiß das alles, natürlich weiß ich es. Und trotzdem glaube ich ihm.
Dankeschön.
Ja. Jetzt geht's los. Wir sind gut in der Zeit, oder?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.